Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Europäische Gerichtshof hat das staatliche Monopol auf Glücksspiele in Deutschland gekippt. Die Richter halten das Monopol auf Lotto, Sportwetten und andere Glücksspiele in der jetzigen Form für unzulässig. Die Regelung verstoße gegen die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Sie sei zudem nicht konsequent. Der Staat wolle damit zwar offiziell die Spielsucht bekämpfen, zugleich mache er aber massiv Werbung.
Spiel nicht bis zur Sucht. Natürlich gibt es den kleinen Hinweis, doch selbst auf Internetseiten staatlicher Wettanbieter wird dann ordentlich zum Spielen ermuntert. Von Rubbelfix und Bingo bis hin zur Glücksspirale. Und auch Spielautomaten dürfen in Deutschland zu Tausenden betrieben werden, obwohl sie besonders leicht süchtig machen sollen. Genau deshalb urteilten heute die Richter in Luxemburg, das Glücksspielmonopol in Deutschland sei hinfällig. Man kämpfe ja gar nicht gegen Spielsucht. Ein klares Signal an die deutsche Politik.
Dass der Gesetzgeber mal wirklich die Spielsucht und die anderen Gefahren ernst nimmt und diese nicht vorschiebt, um ein Monopol zu rechtfertigen.
Wer schießt das erste Tor und wie viele werden erzielt? Nach dem Luxemburger Urteil werden nun wohl viele Anbieter solcher Wetten auf den deutschen Markt drängen. Mitten hinein in ein Geschäft, das für den Staat sehr lukrativ ist. Schließlich bringen die Kreuzchen bei Lotto, Oddset und Co. jährlich rund 3 Milliarden Euro ein. Das Monopol, die Politik kann sein Ende hinnehmen oder versuchen, es mit strengeren Regeln zu retten. Die private Konkurrenz hingegen hofft auf Geschäfte.
Wir appellieren hier an die Politik, hier einen Rechtsrahmen aufzusetzen, der dem Zeitalter des 21. Jahrhunderts entspricht, nämlich auch dem Zeitalter des Internets. Ein Rechtsrahmen, der zeitgemäß ist und die privaten Anbieter zulässt.
Das Urteil aus Luxemburg war so deutlich, dass darauf kaum jemand gewettet hätte. Deutschland muss jetzt zeigen, was am Glücksspielmonopol wirklich wichtig war. Suchtprävention oder Geld verdienen.
Die Bundesregierung stellt Bildung und das Vermitteln von Deutschkenntnissen ins Zentrum ihrer Integrationspolitik. Innenminister de Maizière nannte heute Sprachkenntnisse den Dreh- und Angelpunkt dafür, dass Ausländer erfolgreich ihren Weg in die deutsche Gesellschaft finden könnten. Dass es dabei Nachholbedarf gäbe, gehöre zu einem differenzierten Bild der Wirklichkeit, so der Minister. Ausdrücklich mahnte er zur Sachlichkeit in dem Streit, den Bundesbankvorstand Sarrazin mit seinen Thesen über muslimische Zuwanderer ausgelöst hatte.
Mehr als 600.000 Ausländer haben in den letzten 5 Jahren an den Sprach- und Integrationskursen teilgenommen, die für Einwanderer und ausländische Hartz-IV-Empfänger verpflichtend sind. Viele kamen auch freiwillig. Probleme mit der Integration hätten am wenigsten die Neu-Eingewanderten, die zum Beispiel per Familiennachzug kämen, sondern die, die schon länger im Lande seien. Das war heute das Fazit des Innenministers.
Nach unseren bisherigen statistischen Erhebungen sind Integrationsprobleme, auch Integrationsverweigerungen vorhanden, etwa bei 10-15% der hier lebenden Ausländer. Das ist eher ein Kultur- und ein Schichtenproblem als ein Religionsproblem.
Die meisten dieser Integrationsverweigerer könne man mit entsprechenden Maßnahmen durchaus erreichen, erklärte der Leiter des Bundesamtes für Migration. Scharf zu kritisieren sei allerdings Thilo Sarrazin, der nur Ängste schüre und falsche Zahlen verwende. So lebten in Deutschland nicht etwa 6-7 Millionen Muslime, wie Sarrazin schreibe, sondern 4 Millionen. Und auch die müsse man differenziert sehen.
Dass zum Beispiel die Muslime zu mehr als der Hälfte in deutschen Vereinen engagiert sind. In deutschen Vereinen, in Sportvereinen, in Gewerkschaften und sonstigen Organisationen. Das ist ein Stück weit gesellschaftliche Partizipation.
Bildung und Spracherwerb, so der Bericht, seien der Schlüssel zur Integration. Vorgeschlagen wird, mehr Lehrer anzuwerben, die selbst aus Einwandererfamilien stammten. Sie könnten besser auf Migrantenkinder eingehen und wären außerdem für die Schüler ein positives Vorbild.
Unter tagesschau.de finden Sie unter anderem ein Interview zum Thema und zwar auch zu der Frage, ob mehr Lehrer mit Migrationshintergrund einen Beitrag zur besseren Integration leisten könnten. Deutschland ist ein Land des langen Lebens. Zu diesem Schluss kommt eine Studie für das Familienministerium. Wissenschaftler haben dafür beleuchtet, was ältere Deutsche aus ihrem erwiesenermaßen längeren Leben machen. Festgestellt wurden gegenläufige Tendenzen. Zum einen wächst der Anteil derjenigen, die vor der Rente arbeitslos sind. Zum anderen, diejenigen, die einen Job haben, bleiben länger im Beruf. Das ist inzwischen ein Drittel der 60- bis 64-Jährigen. Und immer mehr Rentner sind bereit zu ehrenamtlicher Arbeit.
Einmal die Woche hilft sie bei der Berliner Stadtmission und serviert Kaffee an Bedürftige. Anke Pesch ist Rentnerin. Sie hat Zeit, hat Lust und Spaß daran, ehrenamtlich zu helfen. Von wegen Ruhestand.
Ich finde, wenn man Zeit hat und wenn man Spaß dran hat, soll man auch der Gesellschaft was geben. Denn die Gesellschaft, die Leute, die hier sind oder auch die Kinder geben auch was zurück.
Die Bundesregierung will genau das fördern. Die zuständige Ministerin denkt sogar über einen freiwilligen Zivildienst für Senioren nach.
Ich bin mir sicher, da ist ein großes Potenzial da. Wir müssen nur gute Angebote dafür schaffen.
Die Altersstudie zeigt zudem, Senioren werden immer gesünder, älter und arbeiten auch länger. So hat sich das tatsächliche Renteneintrittsalter erhöht. 2002 lag es bei 62 Jahren, 2008 schon bei 63. Aber viele haben Sorgen um ihren Lebensstandard. 30% glauben, es wird eher schlechter. 60% sagen, es bleibt stabil. Nur 10% erwarten Besseres. Es ist eben auch eine Frage der Altersvorsorge.
Personen, die aufgrund ihres Einkommens eine eher geringe Rente erwarten, haben eben seltener, als sie dies eigentlich benötigen, eine private Altersvorsorge. Also die sie brauchen, schließen sie nicht ab oder können sie nicht abschließen.
Das Älterwerden, so die Studie, hat sich enorm verändert. Der Lebensabend, er wird immer länger, mit vielen Möglichkeiten, ihn zu nutzen.
Das geplante Deutschlandstipendium für Studenten kann voraussichtlich im nächsten Sommer zum ersten Mal ausgezahlt werden. Das Bundeskabinett entsprach heute einer Forderung der Bundesländer und beschloss, dass der Bund den finanziellen Anteil der Länder übernimmt. Insgesamt wird das Stipendium 300 Euro monatlich betragen. Die Hälfte davon soll aus der Privatwirtschaft kommen. Es ist für besonders leistungsstarke Studenten gedacht und soll unabhängig vom Einkommen der Eltern ausgezahlt werden. Der britische Energiekonzern BP sieht sich nicht als alleiniger Verantwortlicher für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. In einem heute veröffentlichten Bericht räumt der Konzern zwar Fehler ein, sieht aber auch bei Partnerunternehmen Versäumnisse. Es habe technische ebenso wie menschliche Fehler gegeben. BP rechnet mit zahlreichen Schadensersatzklagen.
Es war die schwerste Ölkatastrophe in der Geschichte der USA. 11 Tote an die 800 Millionen Liter Rohöl, die das Meer verseuchten. Der Ruf der Industrie und vor allem der BPs am Boden. In der heute in London von BP vorgelegten internen Untersuchung kommt der Konzern zu dem Schluss, dass es ein Zusammenspiel diverser technischer und menschlicher Fehler war, der zu der Katastrophe führte. Zum Beispiel wurde eine falsche Betonsorte gewählt. In der Zusammenfassung kommt BP zu dem Schluss: Die Tragödie wurde nicht von einem einzigen Faktor ausgelöst, vielmehr führte ein reihenweises Versagen mehrerer Parteien zu der Explosion. Damit übernimmt BP zwar einen Teil der Schuld, schiebt aber andere Teile klar auf seine Subunternehmer, die die Plattform betrieben hatten. Was hier nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass Entscheidungen wie die Wahl der Betonsorte oder andere wichtige Festlegungen immer gemeinsame Entscheidungen sind. Und es hier keine solche Entscheidung gab, in die BP als Konzern nicht involviert gewesen wäre. Eins der beteiligten Subunternehmen, Transocean, hat den Bericht so bereits weit von sich gewiesen.
Ganz konnte BP den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. Damit hätte man sich vollends unglaubwürdig gemacht. Das teilweise Eingeständnis der eigenen Schuld wird dem Konzern allerdings nicht lange Luft verschaffen. Zu hoch sind die Summen, um die es geht. Und sowohl die Subunternehmer als auch Washington werden ganz bald eigene Berichte vorlegen.
Die Ankündigung eines Predigers in den USA, am 11. September Koranexemplare zu verbrennen, hat in Washington aber auch weltweit Empörung ausgelöst. In der US-Regierung hieß es, das Vorhaben sei idiotisch und gefährlich. Auch die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die großen christlichen Kirchen äußerten sich entsetzt. Der Prediger einer kleinen christlich-fundamentalistischen Gruppe in Gainesville, Florida, will damit der Opfer der Anschläge vor 9 Jahren gedenken.
Das ist die Stelle, an der der Koran brennen soll. Und das Holz hat der Pastor auch schon gestapelt. Gerade einmal 50 Mitglieder hat die Kirche von Terry Jones, dem fundamentalistischen Prediger aus Gainesville, Florida, der gefährlich zündelnd ein Zeichen setzen will gegen den Islam, den er für teuflisch hält. Und das am Jahrestag der New Yorker Terroranschläge. Und das hat er bereits provoziert. In Kabul skandieren sie amerikafeindliche Parolen, verbrennen die Flagge und das Bild vom Pastor im fernen Amerika. In ungewöhnlicher Weise meldet sich der oberste US-Militär in Afghanistan zu Wort und warnt den Pastor eindringlich vor einem Flächenbrand. Ich bin tief besorgt über die Folgen einer solchen Koranverbrennung. Das bringt unsere Soldaten in große Gefahr. Abstoßend und unerträglich. In Washington versammeln sich Vertreter aller Religionen, um sich vom radikalen Gottesmann zu distanzieren. Auch politisch lassen sich die Feuerpläne des Florida-Pastors nicht mehr ignorieren. Hillary Clinton nutzt ein Dinner mit Muslimen. Ich bin tief bewegt, sagt die Außenministerin, wie deutlich alle Religionen diesen geplanten, respektlosen und schändlichen Akt verurteilen. Bis nach Deutschland schlägt der Prediger Wellen. Die Bundeskanzlerin äußert sich bei der Preisverleihung an den Dänen Vestergaard, der die umstrittenen Mohammed-Karikaturen zeichnete.
Wenn ein fundamentalistischer, evangelikaler Pastor in Amerika am 11. September den Koran verbrennen will, so finde ich das deshalb, kurz gesagt, schlicht respektlos, sogar abstoßend und einfach falsch.
Die Welt ist empört, der Provinzpastor aber gibt sich unbeeindruckt. Er hat den Schutz der amerikanischen Verfassung und in der hat die Meinungsfreiheit höchste Priorität.
In Berlin ist die Musikmesse Popcom eröffnet worden. Sie gilt als der deutsche Branchentreff für Musiker, Plattenfirmen und Konzertveranstalter. Die Branche verzeichnet wegen der Piraterie im Internet seit Jahren sinkende Erlöse. Im vergangenen Jahr war die Messe auch deswegen abgesagt worden.
Zumindest ein bisschen Prominenz zur Eröffnung. Die Band Wir sind Helden präsentieren ihr neues Album auf der Messe. Alles auf Anfang heißt einer ihrer neuen Songs. Das klingt wie das Motto der Popcom 2010. Nur noch halb so groß wie früher ist sie in diesem Jahr, genau wie die Umsätze der Plattenindustrie, deren Misere auch in diesem Jahr weitergeht.
Es geht nach wie vor darum, wie man mit digitalem Inhalt Geschäftsmodelle entwickeln kann. Da gibt es viele Versuche, immer wieder neue. Die Situation hat sich meines Erachtens nach noch nicht wesentlich mit einem durchschlagenden Erfolg verbessert.
Zwar stiegen die Umsätze der Online-Marktplätze für Musik in diesem Jahr um 40%, die Umsatzeinbrüche, die durch illegale Downloads im Internet entstehen, können sie aber auch damit noch lange nicht ausgleichen. Bis 2011 soll deshalb das Urheberrecht verschärft werden.
Es muss schneller möglich sein, gegen die Piraten vorzugehen, auf sehr praktischem Wege, unter Wahrung des Datenschutzes. Wir sind auf einem guten Wege. Ich denke, wir kriegen das hin.
Die Popcom 2010 ist eingebettet in die Berlin Music Week. Eine Woche mit hunderten Konzerten, Partys und Auftritten internationaler Bands. Auch wenn die Messe an sich in diesem Jahr also kleiner ist, gefeiert wird so heftig wie immer, wenn die Popcom nach Berlin kommt.
Eine andere Messe in Berlin ist heute zu Ende gegangen. Die internationale Funkausstellung IFA. Die Veranstalter der Schau für Unterhaltungselektronik zogen eine positive Bilanz. Mit 235.000 Besuchern seien mehr gekommen als erwartet. Händler hätten Produkte im Rekordwert von 3,5 Milliarden Euro bestellt. Schwerpunkte der IFA waren in diesem Jahr dreidimensionales Fernsehen und die Verschmelzung von TV und Internet.
Und hier nun die Lottozahlen. 5, 11, 12, 13, 32, 40, Zusatzzahl 22, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 0, 8, 5, 3, 8, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 6, 1, 1, 0, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. September.
Tiefer Luftdruck beschert Deutschland viele Wolken und zum Teil kräftige Regenfälle. Ab Freitag macht sich dann ein Hoch bemerkbar und von Westen wird es langsam wieder freundlicher. Heute Nacht fällt in der Osthälfte und im Norden teilweise kräftiger Regen, sonst regnet es nur hier und da. Im Südwesten gibt es auch größere Wolkenlücken. Am Tag von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern und zunächst auch in Brandenburg gebietsweise länger andauernder Regen. Im übrigen Land teils dichte Wolken, teils Sonne, die sich im Süden am häufigsten zeigt. Gelegentlich gibt es Schauer, am Nachmittag auch vereinzelte Gewitter. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest an der Küste bläst er auch frisch und kommt aus Osten. Heute Nacht 7 Grad in Oberschwaben bis 13 am Niederrhein und im Norden. Morgen in Ostseenähe 13 an Main und Donau bei Sonne bis 20 Grad. Am Freitag teils Wolken, teils Sonne und gelegentlich Schauer, im Nordosten zeitweise Regen. Am Samstag regnet es noch etwas in Küstennähe, sonst meist freundlich und trocken. Am Sonntag zieht von Nordwesten wieder Regen heran, örtlich mit Blitz und Donner.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buro. Darin, wie sich Menschen verweigern und wie sich Menschen bemühen. Die zwei Gesichter der Integration sowie Bienen in Not. Ein Film über die Verletzlichkeit der Natur.